bitter, sondern auch für uns alle, denn das heute zu feiernde historische Großprojekt wäre ohne Jürgen Osterhammel undenkbar gewesen. Wenigstens wird er sich eine Aufzeichnung der Beiträge ansehen können. Vor 11 Jahren, als er während der Frankfurter Buchmesse gemeinsam mit Akira Irie und Wolfgang Beck den von ihm mit Emily Rosenberg herausgegebenen ersten Band der C.H. Beck Harvard Geschichte der Welt und damit auch das ganze große Projekt einer interessierten internationalen Öffentlichkeit vorstellte, ja, vor 11 Jahren war die Welt noch eine andere. Ich durfte es als noch vergleichsweise relativ junger Verlagsmitarbeiter miterleben und meine mich zu erinnern, dass der schwelende arabische Frühling und die Finanz- und Eurokrise zwar aufregend, aber nicht wirklich Anlässe waren, an der langfristigen Durchsetzung einer liberalen westlich-demokratischen Weltanschauung zu zweifeln. Der Zustand unseres Globus als auch unserer Spezies scheint sich seitdem eher verschlechtert zu haben. Vielleicht sogar in der Führungsetage des Verlags C.H. Beck muss ich als zwischenzeitlich neuer Verleger konzidieren. Die Notwendigkeit und Bedeutung von, zumindest in Anwesenheit meines Vorgängers, Wolfgang Beck, die Notwendigkeit und Bedeutung von globalgeschichtlichen Perspektiven ist dadurch umso größer und ebenso unser Stolz und Dank, dass wir mit Jürgen Osterhammel einen der, wenn nicht den globalen Frontrunner dieser Perspektiven schon seit langem an unserer Seite und im Verlagsprogramm haben. Ein Beweis, dass es in den letzten 11 Jahren auch echte Fortschritte gegeben hat, liegt immerhin heute vor. Wir feiern den Abschluss dieses ambitionierten, vor mehr als 23 Jahren initial begonnenen Projekts durch Band 4, Geteilte Welten, herausgegeben und heute fortgestellt von Daniel König, Professor für Geschichte der Religionen an der Universität Konstanz und fachlich bestens ausgewiesen für die in diesem Band behandelten Zeiträume. Lieber Herr König, Sie haben mit dieser Herausgeberschaft keine ganz kleine Verantwortung und nebenbei viel Arbeit auf sich genommen. Dafür möchte ich Ihnen meinen großen Dank aussprechen. Weltgeschichte, wie wir sie uns vorstellen, sucht nach einer Balance zwischen Narration, also dem Erzählen, und Reasoning, dem Verstehen und Erklären. So Jürgen Osterhammel 2012 in Frankfurt. Um das zu erreichen, dürfe Weltgeschichtsschreibung nicht hektisch sein, sondern müsse atmen können. Das fand ich sehr schön gesagt, und in Anbetracht dieses Kriteriums scheinen 11 Jahre keine lange Zeit, um ein solches Gesamtwerk von Band 1 bis Band 6 zum Abschluss zu bringen. Ich gratuliere also allen Beteiligten ganz herzlich zu diesem bewundernswerten Erfolg. Ich danke Ihnen für einen gewichtigen Beitrag zu unserem Verlagsprogramm. Apropos Verlag, dieser lebt davon, dass unsere Bücher auch gekauft werden. Deswegen gibt es heute auch einen Büchertisch, an dem Sie bitte nicht zu eilig vorbeilaufen mögen. Weihnachten naht. Dem historischen Kolleg, insbesondere Karl-Ulrich Gellberg und Elisabeth Hüls, danke ich, dass Sie die heutige Feier der Weltgeschichtsschreibung an diesen so passenden Ort möglich gemacht haben. Und jetzt freue ich mich auf Jürgen Osterhammels Resümee zur Reihe, an seiner Stelle von unserem geschätzten Lektor Stefan von der Laar vorgetragen, auf die Vorstellung des 4. Bands durch Daniel König, auf eine anregende Diskussion mit ihm und Angela Schottenhammer und Thomas Höllmann und last but not least auf einen geselligen Ausklang des Abends im Anschluss hier im Erdgeschoss. Vielen Dank für Ihr Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit.
Sehr verehrte liebe Frau Schottenhammer, lieber Herr König, lieber Herr Höllmann, lieber Hermann Beck, lieber Herr Gellberg, meine sehr geehrten Damen und Herren, Folgendes schreibt Jürgen Osterhammel. Lieber Herr Beck, wir danken Ihnen herzlich dafür, dass der Verlag diese Veranstaltung ausrichtet und dass Sie als Verleger selbst daran teilnehmen. Dies soll keine Feierstunde werden und dennoch gibt es etwas zu feiern. Wir sind fertig geworden. 11 Jahre nach dem Erscheinen des ersten unserer Bände liegt seit dem 13. Juli Band 2 als, ich weiß, warum ich dieses Klischee bemühe, krönender Abschluss vor. Was haben wir, der Verlag, 5 Bandherausgeber und 2 Editors in Chief, da zu Wege gebracht? Zumindest einen Hintergrundschmuck für anspruchsvolle Videokonferenzen. Eine Imponierkulisse, die nur bei den gröbsten Dumpfköpfen unserer Zeit das Ziel verfehlt, um aus der Annonce eines kommerziellen Vertreibers von Zoom-Dekorationen zu zitieren, to give yourself a smart aura and emanate intellect. So dankbar der Verlag für Kundschaft sein wird, die 258 Euro auf den Tisch legt, um sich mit einer visuellen Intellektualitätsaura auszustatten, so wenig ist dies doch der vornehmste Zweck des Unternehmens gewesen. Treffender wäre der zynisch gehegte Verdacht, wir hätten möglichst viel Papier bedrucken wollen. Das gibt man ungern zu, zumal wenn man, wie ich, in einer Zeit vielfältigster Orientierungsbedürfnisse zu zahlreichen Themen übergewichtige Sachbücher für eminent begründungsbedürftig hält. Sie sind, sofern Leserinnen und Leser sich Ihnen tatsächlich mit dem ernsten Wille zur Lektüre nähern, prinzipiell ein Übergriff auf knappe Lebenszeit. Zudem ist jede überflüssige Seite ein Frevel an kostbaren Naturressourcen. Ja, die Beck-Weltgeschichte ist ein Koloss. Insgesamt 6.390 Seiten und etwa noch einmal so viel in der englischsprachigen Fassung bei Harvard University Press, die im Herbst nächsten Jahres abgeschlossen sein wird. Damit liegen wir noch vor dem wichtigsten internationalen Parallelunternehmen der vorzüglichen Cambridge World History, die am 9. April 2015 in 9 Bänden wie ein Asteroid in der Landschaft der historischen Literatur einschlug. Sie bringt es nur auf 5.300 Seiten. Unsere wichtigste deutsche Vorgängerin, die 10-bändige, sehr respektable Propyläen Weltgeschichte, die Golo Mann und August Nitschke in den frühen 60er Jahren herausgaben, kam auf 7.168 Seiten. Ohne Anspruch auf statistische Validität könnte man zu der gefühlten Schlussfolgerung gelangen, dass ungefähr 6.000 Seiten nötig sind, um die Weltgeschichte von den Anfängen, was immer das sein mag, bis heute darzustellen. Die Größenordnung und einiges andere mehr haben uns die beiden geistigen Väter des Unternehmens vorgegeben. Detlef Felken als Cheflektor von C.A. Beck und William P. Sisler, der langjährige Direktor von Harvard University Press. Etwa 6.000 Seiten, aufgeteilt in 5 bis 7 Bände. Kein Gewimmel kleiner Textelemente, sondern wenige Kapitel von nahezu buchartigem Umfang. Eine Zusammenführung des Besten, was die historischen Wissenschaften in den USA und im deutschsprachigen Raum zu bieten haben. Das war der Auftrag. So. Akira Irie, Professor in Harvard und guter Bekannter der emeritierten Kaiserin Michiko, die am selben Tag wie er, am 20. November 1934, geboren wurde, und ich selbst wurden gefragt, ob wir bereit wären, unter diesen Maßgaben als Hauptherausgeber tätig zu werden. Für mich war es eine hohe Auszeichnung, mit dem weltberühmten Akira Irie, den ich 1977 als Doktorand in London bei einem Vortrag erlebt hatte, zusammenzuarbeiten. Irie musste sich allerdings nach dem Erscheinen unseres chronologisch zweiten Bandes 2013 aus Gesundheitsgründen aus der operativen Herausgeberarbeit zurückziehen. Er hat uns weiterhin mit seinem großen Namen geholfen, renommierte US-amerikanische Historikerinnen und Historiker anzuwerben. Von der Cambridge World History unterscheidet uns vor allem eine großflächige Binnenstruktur. Unsere 6.400 Seiten, brutto, also einschließlich Anmerkungen, Literaturverzeichnissen und Registern, verteilen sich auf 5 relativ kurze Bandeinleitungen und 30 Kapitel, verfasst von 36 Autorinnen und Autoren. In der Cambridge World History finden sich 198 Kapitel, davon nicht wenige in Co-Autorschaft. Es sind dort etwa 250 Beiträger beteiligt. Beide Konzepte scheinen mir gleichermaßen sinnvoll zu sein. Die kritische Öffentlichkeit kann jetzt vergleichen. Die Beck-Harvard-Weltgeschichte ist also keine Sammlung relativ kurzer Essays, sondern ein Werk, dessen einzelne Kapitel im Durchschnitt 180 gut gefüllte Druckseiten lang sind. Ich stelle mir die 6 Bände als eine eigene kleine Bibliothek vor, deren 35 Einzelelemente vielfältig aufeinander verweisen. Die 6.000 Seiten waren, um zur Quantitätsfrage zurückzukehren, tatsächlich erforderlich. Nicht deshalb, weil ein Maximum an Informationen zwischen die Buchdeckel gestopft werden sollte. Es ging niemals darum, ein Handbuch oder Nachschlagewerk zu schaffen, einen Megaplötz oder eine letzte analoge Bastion gegen Wikipedia. Vollständigkeit wurde nicht angestrebt. Nicht jede Lücke, die heute auffällt, war geplant und lässt sich mit guten Gründen verteidigen. Unlängst war ich am Überseemuseum in Bremen an der Konzipierung einer Samoa-Ausstellung beteiligt und muss danach einräumen, die Südsee wurde in der Weltgeschichte sträflich vernachlässigt. Doch Lückenhaftigkeit an sich, die Verweigerung von Totalität, von dem, was frühere Weltgeschichten ein Gesamtbild der Menschheit nannten, war von Anfang an Teil des Programms. Der ausgiebige Entfaltungsraum war dennoch nötig, um forschungsnahe, argumentierende Texte zu schreiben, die selbstverständlich zusätzlich zu den Argumenten umfangreicher Illustration bedurften. Das Zauberwort Synthese trifft nur einen Teil dessen, worum es hier geht. Unsere 6 Bände, wie könnte es anders sein, fassen Wissen zusammen, ohne dabei auf die Zumutung der Analyse zu verzichten. Es werden Erklärungen angeboten, Vergleiche gezogen, Begriffe geprägt, Kontroversen unter Fachleuten zumindest grob skizziert, immer wieder Hinweise darauf gegeben, woher das heutige Wissen überhaupt kommt, also an anschaulichen Fällen Quellenprobleme diskutiert. Die Herausgeber haben die Autorinnen und Autoren immer wieder gedrängt, all dies zu tun. Dafür haben sich lange Kapitel aus einer Hand und in Doppelautorschaft bewährt. Das mutet, zugegeben, manchmal konventionell an, etwa in Band 4 über die Periode von ca. 1750 bis 1870, wo die Kapitelstruktur dem Vierfelderschema Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur folgt. Der Vorteil besteht darin, dass der Eindruck von Weltgeschichte als einem gestaltlosen Wimmelbild vermieden wird, den diese Kritik an der bewunderten Konkurrenz, erlaube ich mir, die Cambridge World History zuweilen erweckt. Ein solch gewaltiges Vorhaben mit relativ wenigen Beteiligten zu stemmen, hat praktische Vorteile. Vor allem reduziert es den Umfang der Autorenkorrespondenz. Die Zahl der E-Mails, die bei der Entstehung aller 6 Bände insgesamt geschrieben wurden, lag vermutlich im hohen dreistelligen Bereich, aber eben nicht darüber. Wir mussten keine Geschäftsstelle einrichten, keinen hauptamtlichen Koordinator und keine IT-Kraft beschäftigen. Hilfskräfte wurden bestenfalls für Bildrecherchen herangezogen. Finanzielle Förderung, jedenfalls auf deutscher Seite, wurde nur für 2 kleine Autorenworkshops in Anspruch genommen. Der dritte dieser Workshops fand online statt. Die wichtigste Schwachstelle unseres Verfahrens lag bei der Gewinnung von Autoren. Einen Beitrag von 25 Manuskriptseiten oder maximal 8000 Wörtern, wie für die Cambridge World History, sagt man schnell zu und wird ihn in der Regel einigermaßen pünktlich abliefern. Ein Kapitel von 80.000 Wörtern hingegen ist halb so lang wie eine durchschnittliche amerikanische Forschungsmonographie. Das verlangt eine Selbstverpflichtung, zu der sich viele nur schwer durchringen. Deshalb war die Autorensuche oft mühsam. Fast immer ist uns am Ende eine approximative Idealbesetzung gelungen, oft jedoch unter Aufbietung erschöpfender Überredungskünste. Kein Wunder, dass gelegentlich Verträge gekündigt wurden, wenn sich die Arbeit am Kapitel als zu aufwendig erwies. Dann steht man als Herausgeber mit einem halbfertigen Band da und wird schlimmstenfalls um 2 Jahre zurückgeworfen. Deshalb sind wir nicht früher fertig geworden. Der Mittelalterband, den wir heute vorstellen, musste sogar ganz neu aufgesetzt und aus der Verantwortung der amerikanischen Partner in die Regie diesseits des Atlantiks übertragen werden. Im November 2018 konnte ich Daniel König als neuen Bandherausgeber gewinnen. Bereits 4 Jahre später, in Rekordzeit, lag das komplette Manuskript vor. Wir hatten großes Glück mit allen Bandherausgebern, Emily Rosenberg, Sebastian Konrad, Hans-Joachim Gierke und Wolfgang Reinhardt. Niemand jedoch hatte eine schwierigere Aufgabe als Daniel König. Er hat sie mit einer Bravour gemeistert, die hohe Erwartungen noch weit übertraf. Den Bandherausgebern und den Autorinnen und Autoren wurde keine vereinheitlichenden Theorievorgaben gemacht. Selbst den Unterschied zwischen Weltgeschichte und Globalgeschichte, der sich begrifflich gut treffen lässt, haben Akira Irie und ich bewusst im Unklaren und damit interpretierbar gelassen. Diese gewollte Liberalität hat dazu geführt, dass das Werk nicht zwangshomogenisiert wurde, was über 6000 Seiten hinweg ziemlich langweilig geworden wäre. Auf separate Kapitel zu Theorie und Historiografie der Weltgeschichte, mit denen die Cambridge World History die Hälfte ihres ersten Bandes füllt, haben wir verzichtet. Selbstreflexion wurde in die gegenstandsbezogene Darstellung einbezogen. Jeder der Bände zeigt einen eigenen Charakter. Band 1 über die Zeit vor 650 von Hans-Joachim Gierke ediert, könnte man als eine Art von global erweitertem Kompendium der Altertumswissenschaften beschreiben. Band 3, eine lange Frühzeit von der Mitte des 14. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts umfassend, ist das enzyklopädisch umfassendste der Bücher und lässt das besondere Interesse des Bandherausgebers Wolfgang Reinhardt an Raum und Materialität erkennen. Band 4, über die Zeit von 1750 bis 1870, von Sebastian Konrad und mir selbst konzipiert, wagt sich analytisch und thesenbildend am weitesten vor, leidet aber vielleicht darin, dass in einem gediegenen Ganzleinenband niemand unsere Provokationen erwarten wird. Emily Rosenbergs Band 5, der bis 1945 reicht, wird von einer leicht postkolonialen Duftnote umweht, die heute noch mehr Anklang zu finden scheint als vor einem Jahrzehnt. Aus Band 6 spricht der Internationalismus, Kosmopolitismus und Pazifismus seines Herausgebers Akira Irie, der 1945 als Kind die Verwüstung Tokios unter amerikanischem Bombardement erleben musste. Und über Band 2 reden wir gleich. Mehrbändige Weltgeschichten sehen auf den ersten Blick wie die Flaggschiffe von Verlagsprogrammen aus. Allerdings, sie können schnell auf dem Meeresgrund landen. Das ist zum Beispiel der vor etwa 20 Jahren erschienenen opulenten Halbleder mit Goldschnitt. Brockhaus Weltgeschichte widerfahren trotz namhafter Autoren eine konzeptionslose Kompilation nach der Devise »Früher war auch viel los«. Nachdem ich ein Kapitel über China im 19. und 20. Jahrhundert eingereicht hatte, fragte der Redakteur, eine wissenschaftliche Herausgeberschaft gab es nicht, ob es nicht etwas blutiger ginge. Eine lebendige Weltgeschichte waren hingegen die 36 Taschenbücher der alten Fischer Weltgeschichte, überwiegend in den 1960er Jahren erschienen, einige davon bleibende Klassiker. Die Lektüre war nicht unriskant. Weil ich als Schüler Jacques Le Goffs Darstellung des Hochmittelalters gelesen hatte, fand ich die Mediävistik an einer deutschen Provinzuniversität so langweilig, dass mein Interesse an ihr auf Pflichtscheinniveau sank. Wie wird man, wie bleibt man als Weltgeschichte lebendig? Unser Erfolgsrezept für das Lebendigwerden war ganz einfach. Die Qualitätsstandards für das wissenschaftlich fundierte historische Sachbuch anwenden, die in der langen Ära Wolfgang Becks, Ernst-Peter Wiekenbergs und Detlef Felkens zum Signum des Hauses Beck geworden sind. Dass viele BeiträgerInnen auf deutscher Seite bereits Beck-Erfahrung hatten, kam der Verständigung zugute. Und das Lebendigbleiben? Jenseits des Vertrauens in die großartige Beck-Presseabteilung, die auch den heutigen Abend perfekt vorbereitet hat, und der Hoffnung, einige Kolleginnen und Kollegen könnten unsere Texte für seminartauglich halten, nutze ich die Gelegenheit für den Wunsch, unsere Bände in nicht zu ferner Zukunft und ohne den Makel der Verramschung als wohlfeile Paperbacks in Buchhandlungen zu sehen. Schließlich, und nun kommen wir zum Hauptthema der Veranstaltung, die Frage der Reihenfolge des Erscheinens. Lange habe ich es als einen handwerklichen Makel empfunden, dass wir, ungeplant und aus vollkommen kontingenten Gründen, nicht chronologisch aufsteigend erschienen sind. Im Rückblick erweist sich dies als ein Glücksfall. Die neuere Globalgeschichte, die unsere Arbeit maßgeblich inspiriert hat, ist ein Produkt der Globalisierungsdiskussion der 90er Jahre. Da passte es gut, 2012 und 2013 mit den beiden Bänden über die Welt seit der sogenannten ersten Globalisierung im späten 19. Jahrhundert zu beginnen. Umgekehrt, ein Band wieder gleich vorzustellen, der hätte vor 10 oder 15 Jahren noch gar nicht geschrieben werden können. Gewiss, es gab Vorläufer und Pioniere für eine transeuropäische Sicht des Mittelalters. Bereits im 18. Jahrhundert Edward Gibbon oder Joseph de Guigne, im frühen 20. Jahrhundert Henri Pirenne und René Grosset. Doch erst nach einem Jahrzehnt des Aufbruchs in Richtung auf ein globales Mittelalter, nach der breiten Entwicklung eines Verflechtungsbewusstseins, ist ein Band möglich geworden, der an der Spitze der internationalen Forschung steht und dennoch dem Publikum beinahe barrierefrei wenig Vorwissen abfordert. Meinen Dank muss ich kürzer halten, als mir lieb ist. Er gilt dem Verlag C.A. Beck in seiner erfreulichen Gesamtheit. Den bereits genannten Namen füge ich unsere Lektoren Stefan von der Laar und den allzu früh verstorbenen Raimund Bezold hinzu. Der Verlag hat der enorme Übersetzungskosten nicht gescheut hat, hat uns auf Händen getragen. Wann gibt es das schon, dass man sich über zwei Jahrzehnte hinweg niemals über seinen Verlag ärgert? Das historische Kolleg, namentlich Herr Dr. Gelberg, hat uns großzügig seine distinguierten Räumlichkeiten geöffnet. Daniel König und ich haben vereinbart, dass wir uns gegenseitig nicht zu überschwänglich danken sollen. Ich sage nur, ohne seinen Mut, sich auf ein solch unkalkulierbares Unternehmen einzulassen, ohne seine ebenso zielstrebige wie charmante Autorenpflege und ohne seine Aufmerksamkeit für 1000 Details wären wir heute nicht hier. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, meine Damen und Herren, ich möchte natürlich mit einem Dank beginnen, auch wenn Herr Osterhammel gesagt hat, dass wir uns nicht zu sehr danken. Und ich fange auch sofort mit ihm an, auch wenn das eigentlich unhöflich ist, weil ich zuerst dem Verlag und dem historischen Kolleg danken sollte, aber auch das kommt noch. Trotzdem, er ist nicht da und das tut mir sehr leid für ihn selbst, weil das, ich habe es schon vorhin mehrfach so gesagt, das ist sein Baby. Sechs große Bände sind hier zusammengekommen. Es war eine riesige Arbeit, bei der er einen großen Anteil, also den größten Anteil an dieser Sache dran hatte. Für mich persönlich war es eine sehr bereichernde Erfahrung. Ich habe sehr viel hier gelernt und wurde von ihm die ganze Zeit mit Rat und Tat unterstützt. Ich habe sicher dreimal die Woche eine E-Mail bekommen mit noch neuen Literaturtipps, was man nicht noch alles lesen könnte, und es waren immer interessante Sachen dabei. Mein Horizont hat sich enorm erweitert und das ist Jürgen Osterhammel zu verdanken. So, aber es gab auch den C.H. Beck Verlag und dieser C.H. Beck Verlag hat diese ganze Idee möglich gemacht, dass man überhaupt so eine riesige Weltgeschichte nochmal wagt. Es war für mich ein tolles Erlebnis als Autor, so viel Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Ich danke Herrn Beck, ich danke Herr Felken für die große Mühe, die sie sich gemacht haben, und ich möchte nochmal herausstellen, dass obwohl mein Name auf diesem Band dort steht als Herausgeber, dass das eigentlich eine große Teamarbeit war. Nicht nur Herr Osterhammel, der die ganze Zeit Hilfeleistung, auch, also intellektuelle Hilfeleistung geleistet hat, sondern die Zusammenarbeit mit Herrn von der Laar und auch Frau Morgan, auch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am CH Beck Verlag, die ich nicht persönlich kennengelernt habe, zum Beispiel diejenigen, die die Transkriptionen nochmal Korrektur gelesen haben, eine sehr mühevolle Arbeit, möchte ich allen sehr herzlich danken. Und das war dieses große Team, was diesen Band überhaupt möglich gemacht hat. Das ist keine Leistung einer einzelnen Person. Last but not least möchte ich Frau Dehn, Frau Wegner, Frau Föhr und Frau Hülz und auch Herrn Gilberg danken, einmal also dem Verlag, einmal dem historischen Kolleg für die Organisation dieser Veranstaltung, denn es ist wirklich sehr schön, dass wir das feiern können, und es ist umso trauriger, dass er nicht dabei sein kann. So, kommen wir zu dem Band. Warum geteilte Welten? Wir befunden uns also in einer eingerahmten Periode der Menschheitsgeschichte von 600 bis 1350. Band 1, wie Sie schon gehört haben, beschäftigte sich mit dem Aufstieg der frühen Zivilisationen vor 600. Welten existierten also noch im Plural. Und Band 3 behandelte Weltreiche, die in der Periode von 1350 bis 1750 alle großen Kontinente über die Weltmeere miteinander verbanden. Und in der von uns behandelten Zeit zwischen 600 und 1350 gab es also noch geteilte Welten. Und der Doppelsinn des Adjektivs geteilt, nämlich gleichzeitig getrennt sein und miteinander besitzen, beschreibt die von uns behandelte Epoche. Getrennte Sphären entwickelten sich nebeneinander her, aber sie waren miteinander verbunden und beeinflussten sich gegenseitig in sich überlappenden, also geteilten Begegnungsräumen. Vor diesem Hintergrund betrachtet der Band die menschlichen Gesellschaften auf der Erde aus der Perspektive mehrerer Makroregionen. Nicht alles haben wir behandelt, wir haben es schon gehört, es fehlen Australien und auch die pazifischen Inseln, Gegenden, die in dieser Periode vielleicht eine Art Eigenleben führten und mit geschichtswissenschaftlichen Methoden auch sehr schwierig zu fassen sind. Behandelt werden allerdings zentrale Regionen, die allesamt nach außen offen waren, sich aber im Laufe der Zeit Makroregionen verdichtet haben. Jede Autorin und jeder Autor, das hat auch Jürgen Osterhammel gerade betont, hatte einen spezifischen Zugriff, der auch von der jeweiligen Person selbst entwickelt worden ist, ohne Einfluss von außen, hat einen diesen spezifischen Zugriff auf diese Makroregion entwickelt. Das Amerika-Kapitel diskutiert, inwiefern man den amerikanischen Doppelkontinent als geschlossen, abgeschlossen, isoliert oder als vernetzt bezeichnen muss. Die islamische Welt wird durch eine neue Brille betrachtet, indem sie als Commonwealth untersucht wird. Europa steht im Zeichen eines Prozesses der Kontinentalisierung. Das subsaharische Afrika wird als Sphäre untersucht, die im Dialog mit dem Rest der Welt, insbesondere der islamisch geprägten Sphäre, stand. Der indische Subkontinent wird als eine Region dargestellt, die erst in unserer Periode von sesshafter Zivilisation durchdrungen wurde, wobei muslimische Gruppen eine formative Rolle spielten. Und das östliche Eurasien wiederum wird als Makroregion gesehen, in der Frömmigkeitsakte, politische Loyalitätsbeziehungen und Gemeinschaftsbildungen eine besondere Ausprägung erfuhren. Sie sehen also, wie jede Makroregion hier einerseits in die Mobilitätsströme des protoglobalen Weltgeschehens eingebettet wurde, aber auch in ihrer Eigenständigkeit beleuchtet wurde. Ob dieses Strukturierungsprinzip aufgegangen ist, ob es gut war, das werden wir gleich auch nochmal diskutieren, denn es hätte natürlich auch Alternativen gegeben. Kommen wir aber jetzt zu den einzelnen Regionen. Beginnen wir mit den Amerikas. Zwei Kontinente wurden von drei Autoren behandelt, Christopher Beekman, Justin Jennings und Michael Matijovets. Sie waren konfrontiert mit enormer Diversität, die von den Jäger- und Sammlergemeinschaften in der Subarktis bis zu den Straßenadministrations- und Herrschaftssystemen Mesoamerikas und den Andengebieten und der Andengebiete reicht. Kontakte nach außen waren begrenzt. Es gibt Anzeichen für Verbindungen über den Pazifik und die Beringstraße. Wir kennen die Wikingersiedlung Lance O'Meadows aus dem Jahr 1000, aber ansonsten erfolgten Austausch- und Verdichtungsprozesse entlang einer kontinentalen Nord-Süd-Achse. Sie wurde in regionalen Etappen und selten ganz durchlaufen und viel seltener befahren, denn vor 1492 kannten die Gesellschaften Amerikas keine Reittiere und keine Wagen. Nur mit Hilfe der Schifffahrt ließen sich größere Distanzen zwischen Nord und Süd oder über das karibische Mittelmeer auf einen Schlag überwinden. Nur damit man sich das nochmal vorstellt, ein mongolisches Imperium wäre hier nicht möglich gewesen. Und dennoch kam es zu beeindruckenden Diffusionsprozessen. Exotika wie Ara-Federn oder auch religiös-spirituelle Weltbilder wie die sogenannten Flower Worlds waren überregional verbreitet, überschritten also die Grenzen etablierter und sich neu etablierender Gesellschaften. Und diese bildeten in den Anden und in Mexiko teilweise große Reichsbildungen, in den nördlichen Waldgebieten auch größere Konföderationen aus. Der Tabak zeigt uns, ein bisschen ironisch, dass ich das sage, aber zeigt uns, wie Isolation und Verflechtung die Amerikas unserer Periode kennzeichneten. Im Amazonasgebiet und in Nordwestamerika domestiziert, verbreitete sich das Tabakrauchen bei den Pueblo-Gesellschaften im nordamerikanischen Südwesten und bei den Waldbewohnern Nordwestamerikas. Die Arktis aber erreichte der Tabak nicht. Arktische Gruppen begannen erst Tabak zu rauchen, nachdem Europäer dieses Kraut in die alte Welt zurückgebracht hatten, wo es sich dann über Russland in Asien verbreitete. Und erst von Sibirien aus gelangte der Tabak im 18. Jahrhundert über die Beringstraße zu den Inuit. Solche Konnektivitätsprobleme finden wir in Eurafrasien, der alten Welt, seltener. Die arabisch-islamische Expansion des 7. und 8. Jahrhunderts schuf einen imperialen Raum, der Europa, Afrika und Asien enger miteinander verband. Ein riesiges ethnisch, religiös und sprachlich heterogenes Gebiet wurde von imperialen Standards durchzogen, die bis zu einem gewissen Grade Stabilität und Rechtssicherheit gaben. Und diese Standards blieben auch erhalten, als das Expansionsimperium schon bald in eine multipolare politische Landschaft zerfiel, die ich in diesem Kapitel als islamischen Commonwealth bezeichnet habe. Diesen Commonwealth kann man als Zentralregion protoglobaler Konnektivität bezeichnen. Er ermöglichte den Austausch von Objekten und Ideen zwischen dem südchinesischen Meer, dem subsaharischen Afrika und dem nordalpinen Europa. Um nur ein Beispiel zu nennen, Pfeffer aus dem indischen Malabar wurde auf allen drei Kontinenten genutzt und die Religion der ihn handelnden Muslime war dort auch bekannt. Europas Entwicklung in dieser Periode könnte man bezeichnen als von Ablösung von und Zuwendung zum Mittelmeerraum gekennzeichnet. Ab 600 erfolgte zunächst ein Schritt in eine Form der wirtschaftlichen und kulturellen Autarkie. Dabei wurde das römisch-christliche Erbe beibehalten und auf dem ganzen Kontinent verbreitet. Der Kontinent wurde religiös, infrastrukturell und dynastisch durchdrungen, manche sagen von innen heraus kolonisiert. Und der Kapitelautor Michael Borgolta hat diesen Prozess unter dem Schlagwort der Kontinentalisierung Europas beschrieben. Hier entstand also eine zunehmend kompakte Makroregion, die sich trotz aller Vielfalt immer stärker vernetzte, sich dabei bestimmten Standards unterwarf und sowohl ideologisch als auch logistisch zunehmend expansionsbereit wurde. Ab dem 11. Jahrhundert griffen europäische Gesellschaften in den Mittelmeerraum, ab dem 15. ins subsaharische Afrika, in den Indischen Ozean und dann in den Atlantik aus. Vor 1350 war das subsaharische Afrika aber mindestens genauso, teilweise stärker mit dem Mittelmeerraum und dem Indischen Ozean vernetzt als das nordalpine Europa. François-Xavier Fauvel bietet in diesem Kapitel einen wirklich faszinierenden Einblick in Gesellschaften, die durch kooperative und teilweise symbiotische Beziehungen enorme geophysische Schwellen bewältigten, darunter die Sahara, Regenwälder, aber auch Höhenschwellen, wie sie im großen afrikanischen Grabenbruch zu finden sind. Protoglobale Ansprechpartner in die Außenwelt waren Christen und vor allem Muslime, die das subsaharische Afrika über den Trans-Sahara-Handel und den Handel über den Indischen Ozean an die großen Handelsströme Eurafrasiens anbanden. Unabhängig davon wurde Madagaskar in dieser Periode in mehreren Immigrationswellen vom malaiischen Archipel aus besiedelt. Besonderes Augenmerk in diesem Kapitel liegt auf den Schnittstellen subsaharischen Gesellschaften in Westafrika und an der ostafrikanischen Swahili-Küste. Diese gaben sich nach außen hin offen, aber sie boten auch eine Art verschleiernden Schutzschirm nach innen ins kontinentale Innere. Und dessen gesellschaftliche Strukturen, zum Beispiel was in dem Gebiet, was heute Angola ist, lassen sich heute eigentlich nicht rekonstruieren. Es gibt auch blinde Flecken. Wie für das subsaharische Afrika, so spielte die islamische Sphäre auch für Indien eine enorme Rolle. Andrew Wink zeigt in seinem Kapitel, dass Indien in unserer Zeit zunächst eine vom Hinduismus und Buddhismus geprägte Welt war, die weit über den Subkontinent bis in den malaiischen Archipel hinausgriff. Und erst in unserer Periode fand dabei eine unter anderem agrarwirtschaftliche Durchdringung des Subkontinents statt. Und an dieser Durchdringung waren auch muslimische Kräfte beteiligt, das betont er. Diese integrierten sich zunächst als Handelsdiaspora in die Küstengebiete des Subkontinents und ab dem 11. Jahrhundert sah sich dieser dann mit nördlichen Immigrationswellen konfrontiert. Türkisch und persisch geprägte Gruppen begannen, in Nordindien muslimisch geführte Gemeinwesen aufzubauen und hierzu zählt unter anderem das Sultanat von Delhi, das am Ende unseres Zeitraums große Teile des Subkontinents zumindest nominell beherrschte. Und neben Christentum und Islam spielte in Eurasien in unserer Periode natürlich auch der Buddhismus eine riesige Rolle. Anders als die beiden monotheistischen Religionen, die sich auf allen drei Kontinenten der alten Welt verbreiteten, blieb er auf Asien beschränkt, immerhin trotzdem ein sehr großes Gebiet. In Süd-, Südost- und Ostasien entstand in unserer Periode das, was die Kapitelautorin Naomi Stanton als Buddhosphäre bezeichnet. Und es handelt sich um eine religiös, ethnisch, sprachlich und auch politisch enorm vielfältige Welt, die allerdings auch von verbindenden Standards durchdrungen war. Neben dem Buddhismus zählten hier dazu die sinitische Schriftsprache sowie eine Herrschaftskultur der Reziprozität. In dieser Welt gab es Netzwerke und politische Formationen, die in klassischen Darstellungen Ostasiens oftmals vernachlässigt werden, wenn sich diese auf die Formierung Chinas, Japans und Koreas fixieren. Und Naomi Stanton liefert damit eine Perspektive, die dezidiert gegen die Vorstellung von der Zentralität Chinas arbeitet und immer wieder die unbändige Vielfalt dieser Makroregion stark betont. Zusammenfassend, dieses Buch beschreibt also das Zusammenspiel menschlicher Gesellschaften in einer Zeit, die der globalen Vernetzung der Neuzeit und Moderne vorausging, sie in Eurasien aber bereits vorwegnahm und teilweise umsetzte. Und gleichzeitig erklärt das Buch, wie verschiedene Makroregionen bei aller bestehenden Vielfalt besondere Merkmale entwickelten, sowohl unter dem Einfluss ihrer Nachbarn als auch gegen sie. Ich hoffe nun, ich konnte Ihnen in diesen knapp 10 Minuten wenigstens einen groben Einblick in ein Werk von 1200 Seiten geben, das so dick und so schwer ist, dass man es sich nicht unters Kopfkissen legen kann und man kann damit auch Einbrecher abwehren. Also es hat auch noch viele andere Vorteile. Aber ich hoffe, Sie haben wenigstens einen kurzen Einblick darin bekommen. Und ich freue mich jetzt, zur Podiumsdiskussion überzuleiten und habe die Freude, zwei Gäste hier begrüßen zu dürfen, denen ich sehr herzlich dafür danken möchte, dass sie die Mühe auf sich genommen haben, hierher zu kommen und diesen Band auch mit mir zu diskutieren. Sie werden einen kritischen und ergänzenden Blick auf die Art und Weise werfen, wie in diesem Buch globale Verflechtungen zwischen 600 und 1350 dargestellt wurden. Und Sie werden sehen, es hätte auch Alternativen gegeben und man hätte sicher auch Sachen besser machen können. Das kann man, glaube ich, schon sagen. So, ich darf zunächst Professor Dr. Thomas Höllmann begrüßen, der hier vorne sitzt, emeritierter Professor für Sinologie, chinesische Archäologie und Kunst sowie Ethnologie an der hiesigen Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie wissen das alle, er war von 2017 bis 2022 Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und aufgrund seiner zahlreichen Forschungen zu den sogenannten Seidenstraßen war er unter anderem Mitglied des Internationalen Konsultativkomitees für das Seidenstraßenprojekt der UNESCO und er wird also eindeutig unsere Diskussion mit seinen Forschungen zu Ostasien und transasiatischen Verbindungswegen bereichern. Und als nächstes habe ich die Freude, Ihnen Professor Dr. Angela Schottenhammer vorzustellen, auch hier vorne. Sie ist Professorin für chinesische Geschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit an der traditionsreichen katholischen Universität Löwen. Sie begann ihre Forschung zu transasiatischen Beziehungen mit einem Buch zu einem Gesandtenaustausch zwischen der Tang-Dynastie und dem Abbasiden-Kalifat und hat in den letzten Jahren, also eigentlich mehr als einem Jahrzehnt, mehrere riesige Forschungsprojekte gemacht, die die Dynamiken des Indischen Ozeanhandels unter sehr vielen verschiedenen Perspektiven untersucht. Und sie wird diese Diskussion also noch zusätzlich mit einem sehr fundierten Wissen zu maritimen transasiatischen Verbindungen bereichern, aber nicht nur das. Steffen Patzold, den ich Ihnen gerne vorgestellt hätte, wäre unser sozusagen europäisches Pendant gewesen. Er konnte leider nicht kommen, krankheitsbedingt war das leider eben nicht möglich. Sie sehen, hier haben wir viele Themen der klassischen europäischen Medievistik auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wäre er der ideale Kandidat gewesen, auch nochmal zu überlegen, wie Europa in diese protoglobalen Ströme eingebunden worden wären, nicht zuletzt, weil er ein großes Forschungsprojekt zu Migration und Mobilität in Spätantike und Frühmittelalter zusammen mit seinen althistorischen Kollegen Mischa Meyer in den letzten Jahren gemacht hat. Das hätte interessante Einblicke gegeben, aber leider ist er nicht dabei. In dieser Podiumsdiskussion, als letzter, entschuldigen Sie, das war jetzt eine Floskel, die da so rausgerutscht ist, habe ich jetzt so eine Art Moderatorfunktion im administrativen Sinne, dass ich diskursive Schnittstelle einnehme. Das tue ich thematisch, aber auch in einem gewissen Sinne. Meine Forschung konzentriert sich seit Jahren jetzt auf transmediterrane Beziehungen und damit auf Regionen und Prozesse, die Europa, Afrika und Westasien in der Vormoderne miteinander verbanden. Und ich hoffe, dass ich sozusagen dann einen westlichen Teil, aber nicht den ganz westlichen Teil der Welt in der Diskussion ein bisschen vertreten kann. Ja, und damit können wir jetzt zu der Podiumsdiskussion übergehen. Und ich würde Herrn Höllmann und Frau Schottenhammer bitten, aufs Podium zu kommen. Genau. Herr Höllmann, ich würde gerne mit einer Diskussion darüber beginnen, wie man oder ob man den Band hätte anders strukturieren müssen, sollen, können, um vielleicht diese Periode zwischen 600 und 1350 besser darzustellen. Und die Frage wäre gewesen, Sie sind beide, ich würde das jetzt mal Achsenspezialistinnen und Achsenspezialisten nennen, in dem Sinne, dass Sie über den maritimen Indischen Ozeanhandel so viel gearbeitet haben und auch über die Seidenstraße. Wäre es sinnvoller gewesen, so einen Band zu schreiben mit einer Kapitelgliederung, die nach Achsen aufgebaut wäre? Hätte man nicht zum Beispiel ein Kapitel schreiben können zum Trans-Sahara-Handel, ein Kapitel zu der kontinentalen Seidenstraße, einen zu der maritimen Seidenstraße, zur Nord-Süd-Achse in Amerika, zu transmediterranen Verbindungen und so weiter? Wäre das nicht eine sinnvollere Herangehensweise gewesen, die vielleicht auch einen gewissen Essentialismus in der Darstellung von Makroregionen entgegengewirkt hätte?
Ja, ich fange einfach mal an.
Genau, gerne.
Also zunächst einmal darf ich als Außenstehender Sie wirklich beglückwünschen zu diesem Band. Ich habe mit großem Interesse und sehr belehrt danach mich darin umgetan. Natürlich gibt es immer Alternativen, das ist ja gar keine Frage. Räume bleiben Räume, aber werden ja gelegentlich auch von unterschiedlichen Kulturen belegt. Und natürlich gibt es dann auch Friktionen zwischen verschiedenen Konzepten. Ich gebe ganz offen zu, dass ich mit dieser Dichotomie westliches Eurasien, östliches Eurasien immer noch meine Schwierigkeiten habe. Schwierigkeiten, die zu Teil aufgebrochen werden in anderen Bänden der Reihe. Also im Folgeband geht es dann um Kontinentaleurasien, Zentralasien, Südasien, Südostasien und dann die ganzen jetzigen Nationalstaaten. Das heißt, da gibt es also eine Bruchlinie, keine Frage. Ob man wirklich mit den verschiedenen Routen versuchen könnte, dann einen Alternativentwurf zu entwickeln, ich bin eigentlich skeptisch. Es gäbe noch weitere Möglichkeiten, man könnte auch hergehen und sagen, ich nehme einzelne Güter oder Errungenschaften und verfolge die dann im Detail, also für den Sinologen wäre also der klassische Beleg dafür Papier- und Buchdruck, was ja wirklich die Welt revolutioniert hat. Ja. Man könnte aber auch Tee, Opium und Tabak nehmen, wobei sich dann herausstellen wird, dass Drogen sich in irgendeiner Form handelstechnisch anders vermarkten lassen als andere Dinge. Und man würde aber feststellen, dass es kaum etwas gibt, was jemals so schnell am Endpunkt sich durchgesetzt hat, wie gerade Stimulantia. Ich denke beispielsweise an die frühesten Belege über den Tabak in Südostasien, also im heutigen Indonesien. 10 Jahre nachdem die ersten Belege gekommen sind, über die Existenz und den Anbau von Tabak dort, vermittelt natürlich durch die Vereinigte Ostindische Kompanie, gibt es schon Quellen, die sagen, auf Sulawesi, Tabak gab es bei uns schon immer. Und eigentlich war es Mohammed, der Prophet, der den Tabak zu uns gebracht hat, was historisch schwer haltbar ist, weil bekanntlichermaßen ja, der Tabak nicht zu den Genussgütern zählt, die besonders empfohlen worden wären, wenn er sie schon gekannt hätte. Aber wenn man eine Analogie zum Alkohol beispielsweise herstellt, wäre sicherlich
ja, ob er das gewollt hätte.
Dagegen gewesen. Ich glaube, es gibt für ein so kompaktes Werk kein Patentrezept. Mhm. Sie haben sich auch dazu entschieden, pro Band unterschiedliche Gewichtungen herzustellen. Und eigentlich sehe ich dazu kaum eine Alternative, es sei denn, Sie streben ein Stichwortverzeichnis an. Aber das wollen Sie definitiv wohl nicht machen.
Ja, meine Frage würde auch dahin gehen, ob man eigentlich einen grundsätzlich anderen Zugang in der Globalgeschichte pflegt, als man das jetzt in einer Transregionalwissenschaft macht. Also ich, in meinem Feld jetzt der transmediterranen Forschung würde man eigentlich nicht mehr zwei Makroregionen einander gegenüberstellen, sondern eigentlich behandelt man dauernd die Grenzüberlappungsräume. Man kann durchaus Grenzziehungen und so etwas diskutieren, aber letztlich würde man keine zwei Entitäten nebeneinander stellen. Und das wäre ja vielleicht die Gefahr, die dieser Band hier suggeriert. Gerade wenn man zum Beispiel Europa nimmt mit der Kontinentalisierung, ist das natürlich ein schönes Abendland-Narrativ, was Michael Borgolte überhaupt nicht insinuieren wollte. Aber trotzdem kann man hier ja dann wunderschön nachvollziehen, wie sozusagen ein noch nicht gewordener Kontinent nachher ein Kontinent geworden ist mit einer europäischen Identität. Und das passt dann wunderbar in ein EU-Narrativ hinein oder so etwas. Und das könnte man mit Afrika, was ja gar nicht ganz hier behandelt ist, letztlich dann auch also diesen Eindruck gewinnen. Hätten Sie es anders gemacht, Frau Schottenhammer?
Das wäre natürlich etwas, ein ganz anderer Schwerpunkt ja. gewesen, wäre etwas anderes bei rumgekommen. Und ich merke es auch in unseren Projekten, die Schwierigkeit ist zum Beispiel mit dem Indischen Ozean. Es ist ja ein so breites Gebiet auch, das trifft auf Eurasien dann genauso zu. Mhm. Wer besitzt eigentlich die Kenntnisse? Wie kann man sich, sag ich mal, vom östlichen Afrika dann auch über die arabische Welt Südasien, Südostasien, dann bis hin eigentlich nach Nordostasien, was wir zumindest auch mit inbegriffen haben in dem größeren räumlichen Konzept des Indischen Ozeans. Wie kann man das vernünftig abdecken? Ich denke mal, man müsste mit mehreren Autoren dann irgendwie arbeiten. Oder das ist was Sie auch vorgeschlagen haben. Wir haben in manchen Projekten auch darüber nachgedacht, arbeiten zurzeit gerade, was das medizinische Wissen betrifft, an so etwas, dass man sich auf, sag ich mal, ein Kenntnisse oder auf ein Produkt oder so etwas beschränkt und das wirklich durchforscht. Mhm. Auch da ist klar, eigentlich man braucht mehr Sprachkenntnisse, das auf alle Fälle, je nachdem, in welchem Zeitalter man sich herumtreibt, aber die, sag ich mal, Geschichte dann auch einer größeren Region würde bestimmt ein bisschen zu kurz kommen dabei. Ne? Ja. Das wäre eine ganz andere Gewichtung. Mhm.
Ja, also ich meine, es ist natürlich nicht so, dass wir diese Strömungsverhältnisse, wenn ich das jetzt so nenne, die sind natürlich im Band auch abgebildet. Jetzt ist es halt so, dass im Afrika-Kapitel, im Kapitel zum Islamischen Commonwealth und auch im Indien-Kapitel und natürlich auch im Ostasien-Kapitel kommt zum Beispiel der Indische Ozeanhandel massiv vor. Die Seidenstraßen werden nicht so etikettiert, aber sozusagen die Mobilitätsströme, die wir dort haben, sind auch dort. Aber trotzdem ist es natürlich untergeordnet unter dieses Regionalisierungsprinzip. Wie würden Sie denn, wenn Sie überlegen, wenn wir diesen euraphrasischen Raum, den wir ja mit diesem Wort eurer Kunstwort euraphrasien benannt haben, würden Sie sagen, man kann da irgendeine Region als zentraler, andere als peripherer bezeichnen, gerade wenn man das aus dem Blickwinkel dieser Achsen anschaut. Sie wissen, es gibt ja verschiedene Theorien, zum Beispiel auch von Jerry Bentley, der sieht also den Schwerpunkt eher in Zentralasien. Wir haben Janet Abulurod, die das eher im maritimen Bereich sieht. Bei mir ist es so, dass mein Kapitel, das merke ich jetzt erst nachher über den islamischen Commonwealth, eigentlich suggeriert, dass die islamische Welt sozusagen das Zentrum aller Gegebenheiten ist und der Rest letztlich dann zur Peripherie wird, obwohl das natürlich überhaupt nicht meine Absicht war. Könnte man Schwerpunkte legen? Sollte man das? Oder wie kann man so eine Gewichtung machen innerhalb von Euraphrasien? Weil die Amerikas müssen wir ja doch irgendwie weglassen, aus diesem Bereich jedenfalls. Ja.
Aber ich meine, das ist ja immer auch eine Frage der Sichtweise. Einerseits der Sichtweise der Menschen, die in den Regionen gelebt haben, und zweitens die Sichtweise der Forschung. Mhm. Das heißt, immer werden Sie sich mit etwas beschäftigen, was aus Ihrer Perspektive im Zentrum steht. Ob Sie wollen oder nicht. Und die Leute denken immer, das, was um sie außen herum ist, ist die Peripherie und sie selber stehen im Zentrum.
Mhm. Aber darf ich da kurz einhaken?
Ja, natürlich.
Ich denke mal, wenn wir jetzt sinitische Quellen nehmen, da hätten wir ein ganz starkes Narrativ des Reich der Mitte, ein Klischee. Das würden wir zum Beispiel in islamischen Quellen mit dieser Art der Zentralität, also arabischen und persischen Quellen, nicht finden, weil letztlich die ja immer an verschiedenen Punkten auch produziert worden sind und sich die Herrschaftszentren ja zum Beispiel auch verschoben haben. Also da hätten wir von der Textgrundlage nicht so eine Regionalzentralität, die ausformuliert wird, egal ob sie jetzt tatsächlich existiert hat oder nicht.
Wobei natürlich Dschungor, also das, was immer mit Reich der Mitte beschrieben wird, nie das Reich der Mitte bedeutet hat, sondern es war die mittleren Regionen Chinas. Also insofern Zentrum, aber Zentrum innerhalb eines größeren chinesischen Raums. Und natürlich gibt es das Narrativ, dass man in China im Zentrum gestanden hat, trotzdem, aber häufig doch stärker in der Rückschau als in der Epoche, mit denen wir zu tun haben. Also wenn Sie die letzten 2000 Jahre nur sich anschauen, dann war China in der Zeit häufiger zerrüttet, in mehrere Einzelstaaten zerbrochen und unter der Fremdherrschaft. Also das wurde dann immer erst in den nachfolgenden Dynastien wieder aufgegriffen, da wurde Kontinuität geschaffen, aber auch das ist kein Phänomen, was wir nur aus China kennen würden. Und der andere Punkt ist noch, natürlich sind dynamische Übergangszonen, so wie Sie es skizziert haben, hochinteressant. Aber wenn Sie nur dynamische Übergangszonen skizzieren, dann verlieren Sie irgendwo Ihre Eckpunkte. Und wenn es vollkommen losgelöst ist von der Geografie, wird das sehr, sehr schwierig.
Da ist das, was vorhin, wo Osterhammel zitiert wurde, ich habe den Begriff vergessen, dass irgendwie so ein Wirrwarr irgendwie rauskommt, so ein bisschen. Ja, dass die Gefahr besteht dann natürlich. Ne?
Ja, ich habe mich bei dieser Diskussion auch über die Zentralregionen gefragt, kann man den Indischen Ozean als eine Region bezeichnen? Ja. Es ist ja doch irgendwie etwas anderes, als wenn man eine multipolare islamische Sphäre als Zentralraum oder Zentralasien als Kontinentalregion nimmt. Das sind ja ganz unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, weil die Raumkonzepte ja jeweils anders funktionieren. Also finden Sie, dass man nach Ihren ganzen Forschungen zum Indischen Ozean, kann man das wirklich als eine Region bezeichnen, also die man als Zentralregion klassifizieren könnte?
Also, als Region eigentlich eher dann vom, sag ich mal, vom ökologischen her, von der Umwelt her und auch von der Charakterisierung durch die Monsunwinde. Das, also von dem Begriff ausgehend ist es eigentlich nur eine Region, weil sonst sind viel zu viele einzelne Entitäten und verschiedene Entwicklungen dabei enthalten. Das stimmt natürlich, ne? Auf die verschiedensten Kontinente. Ne?
Ja. Das ist... Also das ist vielleicht eine Sache, dass man über Raumkonzepte nochmal drüber nachdenken muss, was eigentlich ein Raumkonzept impliziert und was das Raumkonzept eigentlich auch definiert. Ne? Also man stellt sie so nebeneinander her, aber denkt oft nicht so drüber nach. Ne?
Also unsere Idee damals, da auch mit diesem Indian Ocean World Center, die ist wirklich entstanden über, das ist die Region, die durch die Monsunwinde und darüber irgendwie charakterisiert wird. Mhm. Und das führt zu bestimmten Entwicklungen, die natürlich lokal dann immer anders aussehen, aber das ist eine Konstante, eine Komponente, die alle betrifft. Das war eigentlich der Ausgangspunkt für dieses Raumkonzept.
Aber hatten Sie damit auch eine bestimmte Agenda? Also wenn ich nochmal denke an dieses Buch von Janet Abulurod, Before European Hegemony, also vor europäischer Hegemonie, ging es ihr eigentlich darum zu zeigen, dass also in der Vormoderne, eigentlich bis 1300, bis zum 14. Jahrhundert, wir einen globalen Schwerpunkt in einer anderen Region als Europa haben. Und für sie war das wichtig, dass der Forschungswelt und auch der weiteren akademisch interessierten Öffentlichkeit zu zeigen, dass Europa eben nicht immer im Zentrum stand. Also es gab eine wirkliche Agenda, das zu zeigen. Ist das jetzt nicht mehr nötig, so etwas zu zeigen? Oder hatten Sie auch ein ähnliches Ziel, dass Sie eigentlich doch mal nochmal zeigen wollten, wir haben hier eigentlich den zentralen Raum. Ohne diesen zentralen Raum hätten wir keine Verbreitung von Papier, es wären bestimmte Entwicklungen im Westen nicht angestoßen worden und so weiter. Also man könnte ja eine ganze Reihe an Kausalketten daraus entwickeln. Ja. Ist das für Sie relevant auch in dieser Forschung? Also Sie haben ja das Beispiel mit der Medizin zum Beispiel auch gehabt. Ne? Was wäre passiert, wenn dieser Indische Ozeanhandel nicht existiert hätte zum Beispiel?
Das hat sich nun auf den Pazifikhandel bezogen, aber egal. Nein, natürlich war das oder ist auch relevant, wie sich das dann auch, sag ich mal, weiterentwickelt hat. Und im Schiffsbau zum Beispiel, und dass wir auch gesehen haben, dass in Südostasien gewisse Völker, dass die einen sehr hochentwickelten Schiffsbau damals gehabt haben, was so bisher nicht so bekannt gewesen ist. Auch, dass sie Vermittler gewesen sind von gewissen Wissensentwicklungen, von Produkten, dann, weil sie auch über die islamische Welt gesprochen haben. Ich denke, das hat man auch in der Sinologie immer stärker gesehen, dass die islamische Welt zum Beispiel und auch bestimmte Kenntnisse, aber auch Produkte, dass die durchaus einen viel größeren Einfluss auch hatten und dass sich eigentlich auch in der Sinologie, denke ich, mehr und mehr Historiker auch auf fremde Einflüsse, sag ich mal, in dem, was so ursprünglich als Jongor, als Reich der Mitte irgendwie bezeichnet wurde, dass man darauf größere Schwerpunkte legt. Und im Indischen Ozean natürlich, das ist ein viel, viel, viel größerer Raum, dort sieht man das eben auch. Das, ich denke, darauf sollte es auch hinauslaufen.
Aber das hieß ja trotzdem, dass Ihre Art der Forschung mittlerweile doch einen Schritt weitergegangen ist nach dem Buch von Janet Abou-Laourod, wo es ja tatsächlich nochmal um ein Ausspielen von Weltgegenden gegeneinander ging, um gegen einen Eurozentrismus zu kämpfen. Und bei Ihnen geht es eigentlich um noch eine weitere Ausdifferenzierung, wo man nochmal mehr die Interdependenzen eigentlich zeigt, ohne dass man Schwerpunkte setzt. Könnte man das so formulieren?
Ja, also wir hatten neulich, da gab es eine sogenannte Middle Period Konferenz in Yale. Und ich wurde dann beauftragt, sozusagen die ganzen Beiträge der chinesischen, japanischen und westlichen Wissenschaftler so zusammenzufassen zum Schluss und so eine Conclusio zu bringen. Und was da eigentlich bei rumgekommen ist, ist also, dass man weg will, gerade von dem Bereich Zentrum, Peripherie, dann auch eine, sagt man auf Deutsch, Dedynastisierung, gibt es das Wort?
Nein, aber wir verstehen es ja.
Ja, genau, Dedynastisierung, dass man auch immer mehr auf Mikrogeschichte, ich denke mal, auf die kleineren Akteure schaut. Wir hatten das vorhin mal kurz angesprochen, inwieweit waren Sklaven eigentlich auch Akteure oder sprechen wir hier nur von Herrschern? Dass man also da auf die Marginalia, kann ich mal so sagen, etwas stärker auch guckt und dann eben auf die innere Vernetzung. Sie sprachen von Fluidity, also von übergehenden, sag ich mal, Grenzen, auch was Wissensvermittlung zum Beispiel betrifft und dass man gar nicht mehr so stark sagen kann, okay, das ist jetzt Arabisch oder das ist Chinesisch. Dann kam ein Beispiel, was ist eine Paella, sag ich mal, ohne gewisse Gewürze, die eigentlich aus der arabischen Welt ursprünglich stammen oder Sachen aus Südostasien und dass man wirklich stärker auf diese Interdependenzen schaut.
Ja, da kann man ja wieder auf die Produktgeschichten wie der Zucker, da hätte man ja wirklich eine transasiatische und dann noch transatlantische Geschichte in der Neuzeit, da kann man ganz einmal von Ost nach West ganz durchgehen.
Wobei ich ein bisschen skeptisch bin, ob die chinesischen Kollegen, die da teilgenommen haben, wenn sie genauso argumentiert haben, den Mainstream momentan in China
vertreten,
weil die Politik momentan natürlich ganz massiv Einfluss nimmt, auch auf die Wissenschaft. Und da geht es eben nicht so sehr darum, die Kontakte in den Vordergrund zu rücken, sondern China als Zentrum umliegender Kontakte in irgendeiner Form darzustellen. Aber das ist ein Thema, das würde ein bisschen arg weit führen. Da sind wir ganz schnell in der Gegenwart und die ist in der Hinsicht etwas unerträglich.
Die meisten waren PhD-Studenten oder Postdoktoranden an westlichen oder nicht-chinesischen, nicht-festlandchinesischen Universitäten. Das mag man vielleicht hinzufügen.
Ich würde das Thema trotzdem gerne mal aufgreifen, weil ich nicht so oft die Möglichkeit habe, mit zwei Spezialisten über diese Region auch zu sprechen. Was gibt es denn auf dem modernen chinesischen Büchermarkt, historischen Büchermarkt für Literatur? Gibt es da auch Konzepte der Weltgeschichte? Gibt es ganze Weltgeschichten? Das kriegen wir hier nicht mit. Es wird ja aus dem Chinesischen eigentlich nicht sehr viel ins Englische oder Deutsche übersetzt, also von der aktuellen Forschung. Das heißt, wir wissen ja eigentlich als westliche Akademie überhaupt nicht, was dort geforscht wird, also außer Sie, haben wir Debatten, die vergleichbar wären wie Abulurod, man versucht zu dezentrieren oder man versucht wieder zu rezentrieren, das suggerieren Sie gerade so ein bisschen, aber ist das eine akademische Debatte oder ist das immer ein Verhältnis zwischen Regimemeinung und vielleicht einer Art Opposition? Also das politisiert das ja gleich viel stärker, als das bei uns der Fall wäre.
Beides kommt hier, glaube ich, zusammen. Mhm. Es gab ja eine Zeit, die ist vor ungefähr 15 Jahren zu Ende gegangen, da hat man sehr viel stärker, auch im Hinblick auf China, die Regionalismen in den Vordergrund gerückt. Mhm. Und das hat sich zuletzt massiv verändert in Richtung auf doch die Betonung des Einheitsstaats. Und dem kann sich keiner entziehen und das trägt gelegentlich auch absurde Früchte, wenn dann beispielsweise ein chinesischer Historiker behauptet, dass die Pyramiden auf der einen Seite oder Parthenon auf der anderen Seite eigentlich Fakes sind, die die Europäer erfunden haben, nur um den Primat der chinesischen Kultur zu untergraben.
Aha, okay.
Ja, also da kriegt man dann natürlich schon ein bisschen Magenschmerzen dabei. Wenn das jetzt, wie soll man sagen, nur Verrückte wären, würde man sagen, jede Disziplin hat ein paar davon, kein Problem. Aber das ist das, was momentan politisch am ehesten Unterstützung findet. Und ein eher reflektives Herangehen ist zur Zeit jedenfalls eher eine schwierige Geschichte. Aber auch das kann man natürlich nicht verallgemeinern. Es gibt Freiräume, in denen man sich auch noch artikulieren kann. Tagungen sind oft eine Möglichkeit, zumindest dieses zu tun.
Ich denke auch, dass wenn man ja auf eine niedrigere Ebene geht, ne, ja, und nicht die großen ideologischen Entwürfe, kann man sehr viel nochmal denken. Aber ich meine, letztlich kann man ja eigentlich keine Weltgeschichte schreiben, wenn man nur einen Zentralismusblick auf die eigene Region hat. Also deswegen würde mich das auch interessieren. Also wenn jetzt, also selbst wenn ein chinesischer Regimehistoriker, wenn ich das jetzt mal als Fantasiefigur erfinden darf, eine Weltgeschichte schreiben müsste, dann müsste die ja doch sehr viel nicht-chinesische Forschung einbeziehen, weil wahrscheinlich auf Chinesisch gar nicht so viel Forschung, was weiß ich was, zum präkolumbianischen Amerika, weiß ich nicht, wie viel auf Chinesisch existiert beispielsweise.
Also da brauche ich keine Sorgen zu haben. Also es gibt einiges an Forschung zur Archäologie Mesoamerikas in China. Es gibt Archäologie sehr ausgeprägt. Also die Disziplinen sind schon da. Mhm. Aber wenn Sie dann an, wie soll man sagen, Analysen denken, die, wie soll man sagen, die Erkenntnisse zusammenführen, dann ist das eher ein schwieriges Feld. Weltgeschichten sind dann im Allgemeinen doch eher, so wie das früher auch bei uns üblich war, eher additiv und nicht in irgendeiner Form einer großen Systematik unterworfen.
Also auf der unteren Ebene, denke ich mal, gibt es schon da relativ viel Diskussionen. Ich habe es jetzt in letzter Zeit mehr für den maritimen Bereich verfolgt, weniger jetzt für Eurasien, das sehr stark auch auf den Einfluss von außen irgendwie geschaut wird. Aber okay, das sind die Diskussionen dann an den Universitäten, auch in Museen. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, öffentlich etwas darzustellen, das ist natürlich dann politisch auch vertretbar. Das ist natürlich dann eine andere Sache.
Ja.
Und ich kann das nur bestätigen, additiv. Das ist mir interessanterweise auch in Japan aufgefallen. Ich habe sehr viele japanische Weltgeschichten dann auch angesehen und das ist auch sehr, sehr additiv und eigentlich rein Nationalgeschichte aneinander gehängt. Mhm. Also es ist was ganz anderes, als was Sie hier zum Beispiel gemacht haben.
Ja, additiv ist natürlich auch irgendwie, hat auch einen ideologischen, eine ideologische Komponente. Ich denke mal, da ist ja vielleicht relevanter, den nationalgeschichtliche Blickwinkel, also der eben nicht die großen Transitachsen oder so etwas. Ne? Ja, okay, da sind wir jetzt mit den Makroregionen eine Ebene höher, aber hätte ja auch wäre ein bestimmtes Framing. Wo wir jetzt gerade eine Art Kontrast aufgebaut haben und einen Vergleich zwischen chinesischer Akademia und vielleicht westlicher, wenn wir nochmal in den Bereich des Vergleiches gehen. Es gibt gerade was das Thema auch der Akteure von Globalisierungsprozessen oder Proto-Globalisierungsprozessen angeht, hat ja Michael Bogolte auch im Beck Verlag jetzt vor kurzem die globalen Welten des Mittelalters als eine riesige Monographie herausgebracht, gerade jetzt kurz bevor wir den Band hier veröffentlicht haben. Und da formuliert er ja diese relativ starke These von Christen und Muslimen als Pionieren der Globalisierung. Wie würden Sie das aus der ostasiatischen Perspektive sehen? Kann man so eine These halten? Und meine Frage stelle ich auch deswegen, weil wir schon in unserem Band eine Art Gegenposition dazu haben mit François-Xavier Fauvel, der als Afrikanist ganz stark betont, dass zwar das subsaharische Afrika reagiert auf christliche und muslimische Einflüsse, die von außen kommen, aber er betont ganz stark in seinem Kapitel die Handlungsmacht und Wirkmächtigkeit der subsaharischen Akteure mit und gegen die Einflüsse, die von außen kommen. Also dabei will ich jetzt Herrn Bogoltes These überhaupt nicht diskreditieren. Also seine Idee kommt ja aus der Idee heraus, dass wir hier zwei universalistische Religionen haben mit einem starken Missionsdrang vielleicht auch, den er eben im Buddhismus nicht so sieht und dann auch noch feststellt, dass sich der Buddhismus nicht über Asien hinaus ausbreitet, während sich das Christentum und der Islam nach Asien hinaus breiten. Wie gehen wir mit solchen Akteursthesen um? Kann man so etwas halten oder was würden Sie aus Ihrer Perspektive dazu sagen?
Also wenn ich mir China anschaue und versuche, die Außenkontakte in eine Chronologie zu bringen, dann war eigentlich der Austausch ideologischen Bereich, im religiösen Bereich, zum Teil weit früher als im kommerziellen Bereich. Und vergessen Sie bitte nicht, die Größe der Regionen, die der Buddhismus einst erfasst hat, war nicht ganz klein. Der reichte von Teilen Indiens nach Norden bis nach Zentralasien, umfasste Nepal, Tibet, Burma, Thailand, dann ganz China, teilweise die Mongolei, dann noch Korea und Japan. Also da müssen wir erstmal schauen, ob da die Europäer, ich sage lieber Europäer als Christen, und ich bin auch sehr zurückhaltend mit den Muslimen, weil ich nicht immer weiß, ob das wirklich nur der Bekehrungswunsch war oder ob da nicht die Religion auch instrumentalisiert worden ist. Das wird sich dann ein bisschen anders darstellen, glaube ich. Nur es gibt natürlich einen Unterschied. Die Verbreitung war 500 Jahre später, schauen wir mal, was mit dem Islam und mit dem Christentum in 500 Jahren ist und vergleichen es dann. Also wir nicht, aber...
Von Wolke 7, ja.
Ja.
Nee, ja. Ich hätte auch gesagt, dass er vielleicht den Buddhismus da ein bisschen unterschätzt auch, weil er hat in dieser doch sehr großen Region einen unheimlichen Einfluss gehabt, eigentlich zum Teil noch bis heute nachwirkend, gerade durch die Schriften auch. Und Leute sind dann gereist und Mönche zusammen mit Händlern, wurde ein richtiges Netzwerk. Die waren auf der Suche nach den originalen Schriften. Darüber ist eine sehr große Vernetzung auch entstanden. Und ich würde dann Mönche durchaus auch, Mönche waren dann auch Diplomaten zum Beispiel, gerade wenn man jetzt von China ausdenkt, es war von China oftmals erforderlich, dass jemand, der von außen kam, der musste dann einen Brief mitbringen und musste die Hoherrschaft des chinesischen Kaisers anerkennen, der musste in einwandfreiem klassischen Chinesisch geschrieben werden. Wer konnte das außer Mönche oder so, die waren auch Diplomaten, also ich denke mal, man müsste vorsichtig sein. Ja. Aber wie Herr Höllmann schon sagte, das war eine eigentlich viel frühere Zeit auch, weil mit dem Islam, das begann ja auch später.
Ja, wobei die buddhistische Durchdringung Ostasiens ja eigentlich in eine ähnliche Zeitperiode fällt. Na, auch wenn es schon viel früher angefangen hat, aber dass sozusagen die große Diffusion sozusagen stattfindet, ist ja eigentlich, also zumindest nach Naomi Stanton in ihrem Kapitel, betont sie ja genau das, was Sie gerade gesagt haben. Ich würde nochmal zur Verteidigung von Herrn Bogolte sagen, dass es ihm ja auch um die Frage geht, warum stößt der Buddhismus nicht weiter nach Westen vor, während Christentum und Islam nach Osten vorstellen und vorrücken, vorstoßen, Entschuldigung. Und das wäre also die Erklärung, die Naomi Stern in ihrem Kapitel gibt, ist, dass es letztlich so eine Art westliche monotheistische Grenze gibt, die eben ein System wie den Buddhismus und auch den Hinduismus nicht nach Westen hineinlässt, aufgrund des Absolutheitsanspruches und des Universalanspruches der monotheistischen Religion. Das heißt, da wird jetzt eine große Grenze gezogen. Diese Grenze, die stellen Sie beide aber die ganze Zeit in Frage mit Seidenstraße und mit den großen Transitachsen. Also wie kann man das zusammenbringen? Ist das vielleicht einfach nur Zufall, weil wir viele östliche Christen haben, die einfach nach Osten abgedrängt worden sind aufgrund von dogmatischen Konflikten im Mittelmeerraum? Das ist ja auch ein Grund, warum es Christen im Osten gibt. Oder wie würden Sie diese Grenze erklären?
Die Zahl der Christen im östlichen Eurasien hält sich ja auch in Grenzen.
Ja.
Auch die Zahl der Muslime hält sich in Grenzen. Der Einfluss ging bis nach Indien, erfasste natürlich große Teile Zentralasiens und die westliche und südwestliche Peripherie von China. Da war durchaus Einfluss zu spüren, und natürlich unter mongolischer Herrschaft haben Muslime bedeutende Positionen bei Hofe eingenommen.
Ja.
Aber das war jetzt nicht, wie soll man sagen, etwas, was die breite Masse in irgendeiner Form überhaupt berührt hat. Das ging später bei den Jesuiten genauso, also einflussreiche Astronomen, Kalenderforscher, Ballistiker und so weiter, die wurden wegen des Fachwissens geschätzt und nicht unbedingt wegen ihrer Religionszugehörigkeit. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, sollte man sich den Buddhismus nicht immer nur so vorstellen, als würden da rasierte in orangefarbene Gewänder gekleidete Menschen nur mit der Bettelschale umherlaufen und umschreien.
Ja.
Ja, sondern es gibt durchaus auch martialische Aspekte im Buddhismus. Und der Buddhismus ist auch in China zeitweilig massiv instrumentalisiert worden. Es gab in China eigentlich nicht so etwas wie eine Staatsreligion, aber beispielsweise unter der Herrschaft von Wu Zetian, um 700, gab es durchaus die Idee, dass sich, wie auch in anderen Teilen Asiens, dann der Herrscher oder die Herrscherin dann als Bodhisattva stilisiert hat. Also als im Grunde Reinkarnation eines Heilsbringers. Und es gab Kriege, die in Thailand und Burma geführt worden sind, die ziemlich brutal gewesen sind. Und nicht jeder Buddhist ist auch ein frommer Buddhist. In China waren die Klöster auch ein Hort von Steuerflüchtigen, haben viel Geld angehäuft, wurden deswegen dann zeitweilig auch verfolgt. Und das heißt, es hat viel mehr Facetten, als man das unter Umständen von hier aus immer wahrnimmt.
Also die Frage, warum der Buddhismus nicht weiter nach Westen gekommen ist. Ich muss sagen, ich kann die Frage so nicht beantworten. Es ist klar, ich würde Naomi Ständen recht geben, auch dass es mit einer Mono-Religion eventuell zu tun hat, was klar ist, und das zeigt sie in dem Kapitel ja ganz deutlich, ist, dass es im Osten, sei es nun China oder sie spricht ja auch über die größere Region, auch andere sag ich mal, Dynastien, Herrschaften, dass es offener gewesen ist. Also das sieht man immer wieder. Ich habe meine Dissertation über Grabinschriften geschrieben und denkt man, das ist eigentlich ein Epitaph von konfuzianischen Beamten und deren Frauen. Aber da wird dann auch zu Papier gegeben oder beziehungsweise auf Stein eingeritzt. Jemand war gläubiger Buddhist, der war gleichzeitig, wie gesagt, auch ein ganz treuer Konfuzianer. Manche haben auch noch an den Daoismus geglaubt, also das ist quasi so eine Multireligiosität, wie es sie, sage ich mal, da so im Christentum nicht gegeben hat oder so nicht mehr dann zugelassen wurde. Ja. Und das war da wirklich selbstverständlich. Es war jetzt mit den Grabinschriften nur ein Beispiel. Man kann mehrere irgendwie zitieren. Also es war in der Hinsicht wirklich offen, wie sie auch schreibt.
Also sehr deutlich das Beispiel noch in der gesamten Lyrik. wird ja immer gerne eingeteilt, das war ein konfuzianischer Poet, das war ein taoistischer, das war ein buddhistischer. Meistens ist das Blödsinn. Mhm. Im Allgemeinen merkt man die verschiedenen Geistesströmungen bei allen irgendwie etwas pointierter vertreten in eine oder andere Richtung. Aber es gab sowas wie ein religiöses Gesamtwissen. Das ist jetzt aber eher die intellektuelle Sphäre. Die praktische Sphäre in der Bevölkerung war, wer verdammt nochmal kann mir helfen? Also wenn ich Todesfälle habe, wenn ich Krankheiten habe im Hause, wenn ich sonst in irgendeiner Form in einer schwierigen Situation bin, brauche ich jemanden, der mir hilft. Und da gehe ich halt wahrscheinlich zuerst mal zu demjenigen, der am preisgünstigsten ist, aber wenn das nicht hilft, gehe ich halt dann zum Nächsten. Was es ja auch in Europa zum Teil so gegeben hat und erst durch die starke Konfessionalisierung möglicherweise dann ein bisschen aufgebrochen
wurde. Ja, wenn ich da mal einhaken darf, weil was interessant ist in der Christentumsforschung, also im westlichen Eurasien der Christentumsforschung, ist, dass dort jetzt zum Beispiel bei Hartmut Lepin werden ja Christentümer betont. Also auch da betont man diesen Pluralismus. Und jetzt ist es die Frage, wo ist eigentlich die Messlatte? Also kann man ein osteurasiatisches gesamtreligiöses System sehen, in dem halt Daoismus, Konfuzianismus, Buddhismus etc. verschiedene Spielarten sind, so wie man verschiedene Arten des Christentums, die eher mystische Variante, der Heiligenkult, der eigentlich mit den Evangelien nicht mehr sehr viel zu tun hat und so weiter, auch als verschiedene Spielarten eines Gesamtsystems sehen könnte. Aber dann hat man trotzdem das Argument, es gibt halt keinen Dschihad und keinen Kreuzzug in Osteurasien, aber trotzdem gibt es ja auch Gewalt, wie Sie gerade gesagt haben. Also meine Frage ist, auf welcher Ebene würde man das eigentlich dann einordnen müssen, die Vielfalt und die Einheit? Weil in der westlichen, auch in der islamischen, also islamwissenschaftlichen Forschung, Islam im Plural und alles ist immer plural und multiple und was weiß ich was, das ist eine generelle Tendenz, die es jetzt gerade gibt. Und da wird eben auch nicht dieser monolithische Block dargestellt, der suggeriert wird, wenn man die Grenze zu scharf zieht. Ne?
Aber das haben Sie ja schon bei den einzelnen Religionen. Also wenn ich mir den Buddhismus anschaue, mit den verschiedenen Klosterausrichtungen, mit den verschiedenen Schulen, die können Sie nicht an zwei Händen abzählen. Dasselbe gilt für den Daoismus, der sehr stark regional ausgerichtet ist und dadurch anders kompatibel ist. Und im Grunde war ja der Buddhismus etwas, was für China, wenn man zurückschaut, eigentlich unvermittelbar gewesen sein müsste. Ja? Also Pagoden zu errichten, die höher waren als die Paläste, Unding. Großplastik, absolutes Unding. Klosterleben, also nicht der Familie zu dienen, sondern im Kloster zu leben und dann nicht bei dem Armkult frönen zu können. Unding, Einäscherung, absolut unmöglich. Reliquienkult, absolut unmöglich. Und trotzdem hat der Buddhismus seinen Platz gefunden, allerdings dann auch in verschiedenen Modifikationsstufen. Das ist natürlich auch klar.
Gerade wo Sie Reliquien erwähnen, man könnte ja auch die Parallelen betonen. Also wenn man christlichen Reliquienkult und auch islamischen Reliquienkult, den gibt es auch, Johannes der Täufer in Damaskus wird von Muslimen und von Christen als heiliges Objekt besucht, würde man ja vielleicht auch viel mehr Parallelen sehen, die dann vielleicht auch doch die Interaktion wieder möglich machen. Und dann kämen wir wieder zu den großen Transitstrecken, wo dann eben Parallelen doch die Grenze dauernd aufbrechen. Ich glaube, wir müssen, wenn wir dem Publikum noch ein paar Fragen erlauben wollen, langsam zum Schluss kommen, dürfte ich Sie beide bitten, was glauben Sie, müssten wir als bestallte Professorinnen und Professoren für die nächste Generation tun, dass weiter Forschung betrieben werden kann, die tatsächlich eine globale oder globalisierende oder vielleicht transregionale Forschung weiter ermöglicht? Was für Voraussetzungen müssen wir an die Studierenden der nächsten Generation weitergeben, dass die solche Forschung auch weiterlassen können, die ja doch eine ziemlich große Relevanz angesichts von Globalisierungsdiskursen und einem Zusammenwachsen der Welt, auch digital und so weiter, ja doch haben? Da brauchen wir auch eine historische Antwort darauf.
Ich würde mal knapp gefasst sagen, also man sollte in eine wirklich gute Grundausbildung über wie Herrschaft funktioniert, Herrschaftsstrukturen, weil das wirklich in vielen Regionen der Welt, das ist vergleichbar durchaus, also gewisse Prinzipien, auch, sag ich mal, vom Altertum über die Zeit, auch wenn es verschiedene Formen annimmt. Aber wenn man da irgendwie ein grundlegendes Verständnis oder Wissen hat, kann man sich auch viel schneller in eine neue Region irgendwie einarbeiten, mhm. wo das ein bisschen anders ist, weil man gewisse Grundstrukturen entdeckt. Mhm. Und ich denke auch nach wie vor, obwohl heutzutage ja leider die Tendenz in die andere Richtung geht, um Grundlagenforschung auch zu machen. Also ich würde wirklich Grundlagenforschung befürworten. Man braucht auch zumindest gewisse grundlegende Sprachkenntnisse der Region, mit denen man sich irgendwie beschäftigt. Sicher, es gibt heutzutage ganz gute Übersetzungen, aber man kann nicht alles irgendwie mit Übersetzungen machen. Mhm. Und
ja, Herr Hellmann?
Ich sage immer, ich vertrete die Bevölkerungsmehrheit auf diesem Kontinent, da China ja einen relativ hohen Anteil hat daran. Auf der anderen Seite vertrete ich ein Orchideenfach. Mhm. Und das ist für mich so ein bisschen nicht ganz in der Balance. Da gibt es übrigens in China sehr viel mehr Interesse an Europa, als das umgekehrt der Fall ist. Aber es wurde ja gerade schon gesagt, also ohne ein tiefes Verständnis des jeweils regionalen Kontexts, und das schließt sprachliche Kompetenz nach meinem Dafürhalten zwingend mit ein, und einem vernünftigen theoretischen, methodologischen Hintergrund, wird man da nicht weiterkommen. Man kann natürlich versuchen, das Ganze noch irgendwie organisatorisch zu denken. Natürlich wäre es schön, wenn wir in Deutschland sowas wie SOAS, also School of Oriental and African Studies in London hätten, wo sehr viele dieser Disziplinen zusammengefasst werden. Man könnte auch darüber nachdenken, dass es so ein Fach wie Sinologie beispielsweise gar nicht mehr gibt. Ich bin dagegen, aber man könnte darüber nachdenken. Und sie sagt, warum nicht alle Historiker miteinander unterzubringen, so wie das in den Querschnitten der Fakultäten normalerweise in den Vereinigten Staaten oder in anderen Ländern der Fall ist. Ich weiß nur Folgendes. Ja, es bringt Vorteile, aber nein, es bringt auch Nachteile. Und also ich glaube, aus dem Dilemma kommen wir nicht ganz raus. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist einfach die Wahrnehmungsfähigkeit der Fächer, die wir vertreten. Und das ist gelegentlich ein hartes Stück Arbeit.
Ja, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich danke Ihnen beiden für die Diskussionsbeiträge und die Diskussion soll auch gerne weitergehen. Nur wollten wir jetzt nicht nur miteinander reden, sondern wenn Sie Fragen...